Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Platsch mitten rein, herzlich willkommen zur ersten Donauflaschenpost im neuen Jahr. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. In dieser Folge geht es um die erste Kategorie unseres Fokusthemas, was ist drin in der Flaschenpost, die Donau als Brücke und Grenze. Was ist also drin? Unter anderem ein Interview mit Thomas Zehender, Verleger aus Ulm, der einen Verlag gegründet hat, der die Donau im Namen trägt, Danube Books. Der Verlag widmet sich ausschließlich dem Donauraum. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Erklärtes Ziel: Brücken schlagen.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, mit meinem Verlag, mit den Büchern, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, diese Grenzen durchlässiger zu machen.
Außerdem geht es um die Brückenbauer von Traduki. Dazu ein Interview mit der Traduki-Direktorin und mit Mascha Dabic. Sie ist Übersetzerin und sie lehrt Übersetzung und hat viele Autoren und Autorinnen ins Deutsche übertragen. Aktuell etwa Maja Iskra, Dragan Velikic oder Barbie Markovic, Trägerin des Preises der Leipziger Buchmesse 2024. Und wie immer gibt es natürlich auch viele Buchtipps rund um das Thema Donau. Viel Spaß! Das Fokusthema Donau unter Strom und zwischen Welten haben wir in vier Kategorien oder Unterkapitel unterteilt. Los geht's, um die erste Kategorie geht es heute, Donau als Brücke oder Grenze. Heerstraße, Handelsweg, Nasser Limes, Rote Donau, alles Begriffe, die die Donau umschreiben. Gut 2900 Kilometer lang fließt sie vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Zu Beginn ein Rinnsal, Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg, heißt es. Im Schwarzwald fängt die Donau also an und so klingt sie bei Regensburg. Buchempfehlungen. In Regensburg betrieb Gerda Stauner jahrelang ein kleines Hotel. Dort sind unter anderem die Fantastischen Vier abgestiegen und sie beherzigt die Regel, schreib über das, was du kennst. In ihrem Roman Das kleine Hotel am Getreidemarkt sorgt ein afghanischer Flüchtling für Aufregung. Die Hotelbesitzerin Marille versteckt ihn vor einem rechten Mob. Es gibt ein Happy End. Zivilcourage siegt am Ende. Der Roman erscheint bei Gmeiner. Der Reiz liegt darin, dass er aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. In Regensburg liegt auch der Donaudampfer an, auf dem reiche Amerikaner gen Donaudelta schippern. Ein skurriler Roadtrip auf dem Wasser, den der Slowake Michal Chvoretzky in Tod auf der Donau beschreibt. Der Roman ist schon vor einigen Jahren erschienen. Chvoretzky kann von seinen eigenen Erfahrungen zehren. Er hat selbst in den wilden 1990er Jahren als Steward auf so einem Donauschiff gearbeitet. Ich kann versprechen, Tod auf der Donau ist ein großes Lesevergnügen. Stromab geht und ging es auf der Donau in Schiffen und auch auf Flößen. Stromauf wurde im Mittelalter noch getreidelt, das heißt Pferde, Ochsen und Menschen mussten die Schiffe gegen die Strömung ziehen. Am Strom selbst entstand schon im Mittelalter ein regelrechtes Business rund um den Fluss, rund um die Donau. So waren die Schiffsleute an der oberen Donau in Zünften organisiert. Die größte mit 50 Schiffsmeistereien gab es in Ulm. Dort starteten im 18. Jahrhundert auch die sogenannten Ulmer Schachteln, also Zillen. Wer mehr über alles rund um die Donau erfahren will, der Historiker Michael Weidmann hat das lesenswerte Buch Die Donau, Geschichte eines europäischen Flusses geschrieben. Es ist bei Böhlau erschienen und das schon 2012. Ulm hat nicht nur den Ulmer Schachteln den Namen gegeben. Auf den Zillen starteten die Auswanderer im 18. Jahrhundert gen Südosten, gerufen von den Habsburgern, die von den Türkenkriegen entvölkerten Gebiete besiedeln wollten. Die Regisseurin Sabine Zaplin erzählt in ihrem Jugendbuch Die Wasserwandler von einem jungen Mädchen, das mit seiner Familie und Freunden der Armut im Schwarzwald zu entfliehen sucht und mit einer Ulmer Schachtel ins Ungarland aufbricht. spricht. Es ist für jugendliche Leser und vor allem Leserinnen geschrieben. Der Anfang in der Fremde ist hart und entbehrungsreich, doch schon bald findet sie auch neue serbische Freunde. Das Buch erscheint bei Edition Strux. Ulm ist auch die Heimat eines kleinen Verlages, schon angesprochen. 2025 wurde er mit anderen mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Das besondere Danube Books widmet sich, wie der Name schon sagt, der Literatur des Donauraums von Deutschland bis zum Delta, von der Quelle bis zur Mündung. Thomas Zehender, der Verleger, war in seinem früheren Leben Tageszeitungsredakteur. Seit 10 Jahren gibt es nun seinen Verlag Danube Books. Zeit für eine Zwischenbilanz. Das Interview. 10 Jahre alt ist das Kind Danube Books. War das ein geplantes Kind oder gleichsam ein Unfall?
Irgendwie beides zusammen. Also ich habe für einen befreundeten Grafikdesigner schon mehrere Bücher getextet. Und es entstand die Idee, so eine Art kommentierte Werkschau von ihm zu veröffentlichen. Also die Idee für das Buch war da. Und dann brauchten wir einen Verlag, da es keinen passenden gab hier in der Stadt. Und gesagt, okay, machen wir selber einen Verlag auf. Das war die eine Schiene. Und die andere Schiene war, dass ich mich schon länger mit dem Thema Donau befasse, auch als regelmäßiger Mitarbeiter für ein Magazin, das heißt Danube Connects, das über EU-Projekte aus der Donauregion berichtet. Und ja, so kam es eine zum anderen und das hat sich in völlig neue Welt für mich aufgetan.
Bleiben wir noch mal kurz bei Ulm. Da ist ja der Verlagssitz. Von hier aus sind ja auch einst die Ulmer Schachteln gestartet, um die entvölkerten Gebiete, nämlich von den Türkenkriegen entvölkerten Gebiete im Südosten Europas wieder zu besiedeln. Wie sehr prägt eigentlich die Geschichte dieser sogenannten Donauschwaben den Ort? Was ist also der Genius Loci?
Also bis zum heutigen Tag. Es gibt zum Beispiel die Gesellschaft der Donaufreunde, die regelmäßig eine sogenannte Schachtelfahrt veranstaltet. Dadurch sind diese ganz speziellen Schiffe auch im Stadtbild präsent. Und es gibt natürlich eine Besonderheit in Ulm, das Donauschwäbische Zentralmuseum. Das Museum widmet sich der Geschichte der Donauschwaben von den Ursprüngen bis heute. Und es greift auch das große Thema Migration auf, das eigentlich schon immer den ganzen Donauraum geprägt hat.
Du hast schon die Ulmer Schachteln angesprochen. Es gibt ja auch ein Modell dieser Ulmer Schachteln dort in diesem DZM, so heißt ja dieses Museum. Kannst du mal so eine Ulmer Schachtel beschreiben? Wie sieht die aus?
Also die Ulmer Schachtel ist relativ breit. Die hat keinen Kiel und dadurch ganz wenig Tiefgang, eignet sich insofern sehr gut für die Schifffahrt auf dem Fluss. Auf diesem Schiff ist dann praktisch so eine Art schachtelförmiger Aufbau, die Kabine. Und das Besondere an der Schachtel war ja, das ist ein Einmalprodukt. Das heißt, die Schachtelfahrer, wenn die dann in Rumänien angekommen sind, die damaligen Siedler, haben die Schachtel zerlegt und dann weiter genutzt als Bauholz.
Also im Prinzip die Anfänger des Recycling oder Upcycling.
Genau.
Nun ist dein Verlag Danube Books einer, der sich der Donauregion widmet. Was reizt dich an dieser Region ausgerechnet, auch in Sachen Literatur?
Also ich habe die Region auch mal bereist, leider viel zu kurz. Also einmal mit dem Schiff von Bratislava bis zum Donaudelta und raus aufs Schwarze Meer. Bin dann auch mal mit dem Bus gefahren, 12 Tage alle Länder des ehemaligen Jugoslawiens, einschließlich Albanien. Was mich an der Region reizt, es ist zum einen überhaupt, finde ich, bis heute ein weißer Fleck. Was die Region auszeichnet, ist, und das ist ein Thema, das mir wirklich ganz stark auch persönlich beschäftigt, ist durchzogen von einer Vielzahl von Grenzen. Es sind alte Grenzen, neue Grenzen, sichtbare, unsichtbare, es sind nationale Grenzen, Sprachgrenzen, Kulturgrenzen. Und mit diesem Grenzgeflecht klarzukommen, das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, also nicht nur für Verleger, sondern eigentlich für jeden, der auch in dieser Region lebt. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, mit meinem Verlag, mit den Büchern, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, diese Grenzen durchlässiger zu machen, dass man weniger übereinander redet, sondern mehr miteinander.
Apropos miteinander reden, du hast ja Autoren und Autorinnen aus vielen Ländern, sei es aus Österreich, aus Ungarn, aus der Slowakei zuletzt viel, aus Deutschland, Ukraine und Rumänien zum Beispiel im Programm. Wie kommst du eigentlich an die ran?
Die kommen teilweise auch an mich ran und ein ganz wichtiges Bindeglied sind die Übersetzer und Übersetzerinnen. Also einige Bücher sind auch dadurch entstanden, dass mich Übersetzer angesprochen haben und der andere Weg ist, dass ich selber recherchiere. Ich schaue mir die Programme an von den ausländischen Verlagen und die staatlichen Literaturagenturen.
Stichwort Übersetzungsförderung. Also die Donauregion ist ja auch eine, die vielfältig ist. Du hast es angesprochen, auch in Sachen Sprachen. Ist das auch eine Hürde?
Ich kann die Bücher eigentlich nur deshalb machen, weil ich Übersetzungsförderung bekomme, entweder von staatlichen Literaturagenturen oder auch vom Programm Traduki.
Man sieht es ja in der aktuellen Statistik aus dem Börsenblatt des deutschen Buchhandels, aus welchen Sprachen vorzugsweise übersetzt wird für den deutschen Buchmarkt. Da sieht man ganz weit vorn Englisch und ich glaube auch Japanisch. Aber südosteuropäische Sprachen, die sucht man da einigermaßen vergeblich, oder?
Ja, also die sind in der Statistik überhaupt nicht aufgeführt. Und schauen wir mal nach Rumänien, das sind halt auch so zwei, drei Figuren, die in Deutschland hoch gehandelt haben. Sicher zu Recht, aber die Szene, die dahinter steht, ist viel größer.
Du hast ja mit Danube Books den Verlagspreis Baden-Württemberg gewonnen, jetzt mit vielen anderen den Deutschen Verlagspreis. Und bei der Verleihung, da hat Kulturstaatsminister Weimer auf die Bedeutung der kleinen Verlage verwiesen. Was würdest du sagen, was bringen Verlage wie Danube Books in die Verlagslandschaft ein?
Die bringen mehr Vielfalt rein. Also ich mache halt Sachen, die andere nicht machen. Also zwei Beispiele. Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Lyrikreihe, das heißt Edition Textfluss. Und ich veröffentliche immer wieder Debütromane, also nicht nur von deutschsprachigen Autoren. Muss man einfach machen.
Du hast vorhin schon gesagt, also typisch für den Donauraum ist ein Geflecht aus Grenzen, die sich ja dann auch zu allem Unglück immer wieder verschieben. Aber Vielfalt ist ja auch ein Kriterium, wenn du die Literatur des Donauraums beschreiben würdest. Was würdest du sagen, was ist das vorherrschende Merkmal dieser Literaturen, muss man ja sagen?
Ja, genau, das ist der Punkt. Man kann die nicht alle in eine Schublade stecken. Die unterscheiden sich doch recht stark. Also ich finde zum Beispiel in Rumänien gibt es immer noch sehr viele Stoffe, die sich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, also der Vorwendezeit, beschäftigen. Auch Stoffe, die das große Thema Transformation aufgreifen. Das ist also auch ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Geht man zum Beispiel nach Bulgarien, also auf die andere Seite der Donau, schaut es ganz anders aus. Also wir haben die Erfahrung gemacht mit dem Buch Platte 317 von Rainer Breuer. Das ist eine bulgarischstämmige Journalistin. Da geht es ja darum, wie die Leute in der Nachwendezeit klarkommen mit ihrem persönlichen Leben. Es reicht natürlich auch zurück in die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Sie war auch in Bulgarien mit dem Buch, mehrfach eingeladen. Also ein Echo war, sowas fehlt im eigenen Land. Also die geschichtliche Aufarbeitung hat noch nicht stattgefunden in der Literatur.
Das heißt, du wirkst mit deinem Verlagsprogramm auch eigentlich dann in die Länder wieder zurück.
Es ist bislang das einzige Buch aus meinem Programm, das vom Deutschen in das Südosteuropäische, also die bulgarische Sprache, übersetzt worden ist. Es war auch im Gespräch sogar, dass es als Schullektüre eingesetzt wird.
Unterm Strich, was würdest du sagen, welche Impulse kommen denn aus der Literatur des Donauraums? Was können wir von diesem Raum lernen?
Also jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gehauft. Also was wir sicher lernen können, ist aus der südosteuropäischen Literatur, dass wir Einblicke bekommen in die ganz alltäglichen, realen Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse.
Würdest du sagen, es gibt da so Trends in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren, die sich so abzeichnen? Gibt es da so Themen, die immer wiederkehren?
Also die gesellschaftlichen, politischen Verhältnisse schlagen, glaubt, doch kräftiger durch in den Alltag als hierzulande. Also man schaue nach Serbien, man schaue nach Ungarn. Das bestimmt ganz stark den Alltag. Und was ich auch mitkriege, speziell auch aus Rumänien, diese Erfahrungen aus der Ceausescu-Ära, die wird weitergegeben. Also da tragen auch die folgenden Generationen dran mit.
Vielen Dank. Das war Thomas Zehnder, Verleger aus Ulm. Er hat vor 10 Jahren Danube Books gegründet. Der Ulmer Verlag präsentiert Literatur aus dem Donauraum. Wir sehen uns auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, auf jeden Fall. Freue mich schon.
In der Donauregion werden viele Sprachen gesprochen. Fremdsprachen trennen Kulturen und Menschen wie ein Fluss, wenn man sie nicht beherrscht. Brückenbauer sind Übersetzer und Übersetzerinnen. Mascha Dabic ist eine besonders profilierte. Sie lehrt auch die Kunst des Übersetzens an der Universität. Sie hat viele südosteuropäische Autoren und Autorinnen ins Deutsche übersetzt. Aktuell etwa Maja Iskra oder Barbie Markovic, die 2024 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Damir Ovcina oder Dragan Velikic, um nur einige zu nennen. Ich habe mit ihr per WhatsApp ein Interview geführt. Wie wichtig sind denn Übersetzer, Übersetzerinnen als Brückenbauer?
Ja, die Metapher mit dem Brückenbauer, mit dem Bauen von Brücken, ist eine sehr, sage ich mal, viel bemühte, viel zitierte Metapher als Bild von Übersetzung. Es ist ja auch naheliegend, also übersetzen, auch ein Schiff setzt über, sozusagen von einem Ufer zum anderen. Und gleichzeitig ist es so, dass viele Übersetzerinnen und Übersetzer, die ich kenne, mittlerweile auch diese Metapher quasi nicht mehr hören können. Ich zitiere sehr gerne da eine liebe Kollegin von mir, eine Dolmetschwissenschaftlerin, Shebnem Bahadir, die einmal gesagt hat, ich habe es eigentlich satt, eine Brücke zu sein, weil wenn ich eine Brücke bin, dann trampelt man über meinen Rücken drüber. Damit kann ich auch was anfangen, also damit, dass man eigentlich keine Brücke sein will, also nicht etwas Statisches, was irgendwie da liegt und dann benutzt wird, wenn auch für einen guten Zweck, sondern dass man ein bisschen etwas Aktiveres ist. Jetzt natürlich wäre Brückenbauer, wäre natürlich auch eine aktivere Rolle, aber im Prinzip ist ja die Metapher nicht falsch. Die Übersetzer ermöglichen den Zugang zu anderen Literaturen. Was aber die Menschen dann wirklich daraus machen, wie sie es verstehen, wie sie es lesen, das ist natürlich immer eine andere Frage. Hat auch zu tun mit dem Literaturbetrieb, welchen Stellenwert bestimmte Übersetzungen oder Übersetzungen aus bestimmten Sprachen bekommen, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen. Das hat sehr viel auch mit Geopolitik zu tun, auch mit monetären Überlegungen, nicht immer nur mit der Literatur an sich oder mit der Qualität von Literatur, hat auch natürlich viel zu tun mit einer thematischen Konjunktur. Also was wird gerade gebraucht oder was möchte man gerade haben, aus welchem Land?
Übersetzen ist ja nicht einfach nur Übertragen von Worten und Sätzen, sondern auch von kollektiven Gedächtnissen und Mindsets. Wie kann das gelingen?
Häufig wird man als Übersetzerin oder vor allem eigentlich als Dolmetscherin gebeten, etwas wortwörtlich zu übertragen. Und das ist per se immer falsch. Es wird nichts wortwörtlich übersetzt oder wortwörtlich gedolmetscht. Was es aber geben kann, ist näher am Original zu bleiben oder freier zu arbeiten, freier zu übersetzen. Und übertragen werden natürlich nicht Worte, sondern übertragen werden Gedanken, werden kommunikative Absichten, übertragen werden in erster Linie Texte. Und in den Texten steckt das kollektive Gedächtnis oder das Mindset. Und wie es gelingen kann, das zu übertragen, ist in erster Linie natürlich durch das jetzt ganz banale handwerkliche Übersetzen, durch das Übertragen eines Textes, bei dem man jetzt eben auch sozusagen Satz für Satz vorgeht im Prinzip. Dann aber ist es manchmal notwendig, Fußnoten zu machen oder gewisse Realien mit in die Übersetzung einzuflechten, zum Beispiel irgendwelche Erklärungen, also das, was für das Publikum des Originals selbstverständlich ist, kann man eben manchmal, indem man es als Information hineinfügt in die Übersetzung, kann man das kenntlich machen oder man kann dem Leser helfen.
Was braucht es denn für eine gute Zusammenarbeit mit Autoren und Autorinnen?
Also für eine gute Zusammenarbeit mit Autoren, Autorinnen braucht es die Bereitschaft, die beidseitige Bereitschaft, also die Bereitschaft des Übersetzers zu fragen, Dinge klären zu wollen und natürlich auch die Bereitschaft der Autorinnen, darauf einzugehen. Meine Erfahrung ist, dass viele Autorinnen im Grunde genommen interessiert daran sind, mit ihren Übersetzerinnen zusammenzuarbeiten. Ich habe am Anfang meiner Tätigkeit als Übersetzerin so ein bisschen Bedenken gehabt. Ich wollte nicht lästig sein oder irgendwie blöde Fragen stellen. Mittlerweile habe ich wirklich sehr viele positive Erfahrungen gemacht und habe jetzt keine Hemmungen mehr, nachzufragen oder sogar auch Vorschläge zu machen oder auch meine Gedanken mitzuteilen. Also für eine gute Zusammenarbeit braucht es auch einfach Zeit. Also ideal ist, wenn man sich mal einfach treffen kann oder auch telefonieren kann, wenn es jetzt irgendwie nicht immer nur so diese E-Mails sind, die hin und her wechseln. Es ist schon auch von Vorteil beim Übersetzen von Literatur. Also ich finde persönlich, es ist ein Vorteil, die Autorinnen irgendwie zu kennen, also auch ihre literarische Stimme besser zu verstehen. Ich finde, man tut sich dann einfach leichter, dann auch die passenden Worte zu finden. Selbstverständlich können Texte aber auch ohne Mitwirkung von Autorinnen übersetzt werden. Ich meine, wenn die Autorinnen nicht greifbar sind, wenn sie einfach nicht mehr am Leben sind beispielsweise oder aus anderen Gründen nicht ansprechbar sind, können die Texte ja natürlich trotzdem übersetzt werden. Also die Übersetzerinnen und Übersetzer sind schon auch sonst eigenständig tätig, auch ohne die Mitwirkung von Autorinnen und Autoren. Aber ich denke, es macht die Sache leichter, interessanter, auch irgendwie greifbarer.
Ich weiß von einem extrem schlechten Ungarisch-Wörterbuch und aus dem wurde immer wieder abgeschrieben, dann auch in neueren Wörterbüchern und das Ganze dann für teuer Geld verkauft. Wie wichtig sind die Werkzeuge, also Wörterbücher zum Beispiel?
Ja, als ich begonnen habe, Literatur zu übersetzen, habe ich natürlich Wörterbücher verwendet, also Papierwörterbücher, einsprachige, zweisprachige und dann so zusätzliche wie zum Beispiel Synonymwörterbücher. Mittlerweile mache ich das nur noch ganz selten, also wenn ich irgendwie besonders Zeit habe und Lust habe, wirklich mit einem Wörterbuch da zu sitzen. Ich finde, das hat Vorteile. Ein Papierwörterbuch ist eigentlich ein sehr schönes Werkzeug. Es ist angenehm, darin zu blättern. Man kommt auch auf andere Ideen. Man sieht auch oft irgendwie andere Einträge. Aber die Realität ist die, dass ich zum Beispiel mittlerweile fast ausschließlich mit Online-Wörterbüchern arbeite, beziehungsweise einfach mit Google-Recherche. Also ich gebe einfach Begriffe ein. Es hilft mir schon sehr, dass man auch auf Google Dinge eben sehen kann, dass man Bilder anschauen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich etwas übersetze, das kann zum Beispiel auch ein Gerät sein, das beschrieben wird oder ein bestimmter Ort, eine Straße, ein Gebäude, was auch immer. Also ich kann einfach Recherche betreiben. Ja, und diese Recherche ist absolut ein Bestandteil der Arbeit des Übersetzers. Der Nachteil ist, dass man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Also ich finde das manchmal für meine Konzentration, also um einfach am Text wirklich zu bleiben, an den Sätzen zu bleiben, an den Formulierungen, finde ich es manchmal herausfordernd, weil diese Internetpräsenz dann immer auch dazu führt, dass man noch was liest oder irgendwas anklickt und dann irgendwo landet. Ja, also es ist natürlich toll, dass es das gibt. Also dieses Tool des Internets ist für Übersetzerinnen und Übersetzer absolut revolutionär, keine Frage. Aber wie gesagt, hat auch Nachteile. Und dann gibt es natürlich die nächste Stufe, das ist so etwas wie ChatGPT oder andere Programme der künstlichen Intelligenz, die mittlerweile auch im literarischen Tun immer mehr Einzug gehalten haben. Das ist natürlich ein eigenes Thema. Da beschäftigen sich auch schon einige Forscherinnen und Forscher mit diesem Thema. Vor 7 oder 8 Jahren hätte man gesagt, es ist undenkbar, dass die KI jemals Literatur übersetzen würde. Aber mittlerweile kann man das so nicht mehr behaupten. Also da gibt es durchaus auch Tendenzen oder auch Anfragen von Verlagen, die zum Beispiel Übersetzerinnen so etwas geben, also eine KI-generierte Übersetzung zum Post-Editing, also nicht mehr zum Übersetzen, sondern zum Korrigieren der Übersetzung. Und das ist natürlich eine ganz andere Tätigkeit als das kreative eigene Übersetzen. Also das ist schon, ich würde es mal sagen, es ist um einiges langweiliger, eine fertige Übersetzung zu lektorieren, zu korrigieren, zumal die KI sehr seltsame Fehler macht. Also das ist schon nochmal was anderes, als wenn man eine von einem Menschen gemachte Übersetzung korrigieren würde, was natürlich immer notwendig ist. Also Lektorate sind immer notwendig. Als Literaturübersetzerin profitiert man auch sehr von einem guten Lektorat. Man lernt einfach was dazu. Man sieht einfach auch ganz klar, was man übersehen hat, oder man sieht einfach einen anderen Blick auf die eigene Übersetzung.
Welche Faktoren müssen gegeben sein, damit eine Übersetzung auf jeden Fall schief geht? Und was braucht es, damit eine Übersetzung wirklich gelingt?
Schiefgehen kann es auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also es gibt bei Übersetzungen mehrere Varianten, wo man sagen kann, das sind richtige Varianten. Ja, also wenn man irgendwie 3 verschiedenen Menschen auch nur einen Satz zum Übersetzen gibt, dann wird man vermutlich sogar mehr als 3 Varianten erhalten. Ja, also es kann sein, dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, Dinge auszudrücken. Und von denen wären dann so und so viele richtig. Aber es kann immer auch unzählige Möglichkeiten geben, etwas falsch zu machen. Ja, und das beim Übersetzen geht es schon immer wieder darum, auch Fehlerquellen zu vermeiden oder typische Fallen, in die man hineintappen kann. Das betrifft zum einen das Verstehen des Textes. Also man kann schon einmal im Original Dinge einfach falsch verstehen und dann in weiterer Folge natürlich auch falsch wiedergeben, falsch übersetzen. Das andere ist beim Übersetzen die Nähe zum Original. Also Anfänger, zum Beispiel Studierende, neigen dazu, eher zu stark am Original kleben zu bleiben. Also da ist dann immer so eine Vorsicht, man möchte nicht sozusagen dem Text Unrecht tun oder sich zu weit entfernen. Und jetzt meine Erfahrung ist, dass je länger man übersetzt, dass man ein bisschen mehr Freiheitsgefühl bekommt beim Übersetzen, also auch ein bisschen etwas wagt oder einfach sich nicht so vom Originaltext so ganz versklavt fühlt, sagen wir so. Und da gibt es dann manchmal auch missverständliche Interpretationen von Übersetzungen. Also manchmal wird etwas als irgendwie exotisch wahrgenommen, was aber in Wirklichkeit einfach nur zu nah am Original war. Ja? Oder manchmal gibt es auch ein Problem, wo auch etwas schiefgehen kann, ist, wenn man die Intention in einem Text nicht erkennt, wenn man eine Anspielung nicht erkennt, eine Redewendung nicht erkennt oder etwas sprichwörtlich gebraucht ist. Also wenn man einfach diese Dinge so irgendwie falsch einordnet. Und was hilft dagegen? Ich glaube, einfach viel Leseerfahrung, aber man kann es auch nie ausschließen. Also ich übersetze schon sehr lange mittlerweile, aber ich weiß, es kann jederzeit auch passieren, dass ich ganz schlimme Fehler vielleicht auch manchmal mache. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man sich so ganz, ganz sicher wähnen kann in seiner Leseleistung, Interpretationsleistung, aber dann auch Übersetzungsleistung. Es erfordert immer auch viel Respekt. Also ich meine, ich habe jedenfalls viel Respekt vor dieser Tätigkeit, auch wenn ich sie selber ausführe, weil ich einfach weiß, ich könnte jederzeit auch an vielen Dingen scheitern. Aber ich glaube, man sollte auch Übersetzen nicht zu stark auf die Fehler hin betrachten. Also eine Übersetzung ist immer auch so etwas, was einfach den Gesamteindruck eines Buches oder eines Textes wiedergibt. Und ich denke, klar müssen wir versuchen, wenn wir uns dann selbst auch lektorieren oder wenn wir eben selbst unsere Übersetzungen anschauen, Fehler auszumerzen. Das ist natürlich sehr wichtig. Es ist auch wichtig, da immer sehr selbstkritisch zu bleiben, wenn man seine Texte bearbeitet. Aber ein rein fehlerbasierter Zugang wird der Tätigkeit des Übersetzens, finde ich, nicht gerecht. Es ist im Endeffekt auch so, dass sogar wenn Fehler vorkommen in einer Übersetzung, also wenn man dann mit der Lupe dann drauf geht und wirklich auch Fehler findet, dass das häufig jetzt für den Leser nicht so schlimm ist, wie für diejenigen, die mit dem Text befasst sind, also eben Lektoren und Übersetzer oder auch die Autoren. Also beim Lesen geht es schon auch um den sprachlichen Gesamteindruck, dass im Großen und Ganzen der Stil wiedergegeben ist, dass im Großen und Ganzen der Inhalt getreu wiedergegeben ist. Damit eine Übersetzung wirklich gelingt, braucht es in erster Linie viel Zeit und viel Geduld und viel Sorgfalt und wenn möglich Rückkopplung in Absprache mit dem Autor, mit der Autorin.
Und was ist so richtig geil am Übersetzen, am literarischen Übersetzen?
Ja, also die intensive Beschäftigung mit Texten, aber auch mit der Struktur der Texte und damit einhergehend die intensive Beschäftigung mit der Machart von Sprache, also wie werden Gedanken ausgedrückt, wie wird das sozusagen handwerklich gebaut, auch wie wird ein Dialog gebaut im Original, was kann man damit in der Übersetzung machen. Das Übersetzen ist einfach ein ganz spezifischer Blick auf den Text, auch ein spezifischer Blick auf Sprachen. Eben immer diese Suche nach dem Äquivalent. Und Äquivalent heißt ja eben nicht, dass etwas genau das Gleiche ist, sondern es heißt, ein Äquivalent ist etwas, das auf eine möglichst ähnliche Weise, also eine Übersetzung, nähert sich dem an. Manchmal trifft man so richtig ins Schwarze und hat das Gefühl, ja, genau das ist das Wort, das ich gesucht habe oder genau das ist die Formulierung, die ich gesucht habe. Und manchmal begnügt man sich mit der Annäherung.
Vielen Dank, das war die Übersetzerin Mascha Dabitsch. Ihre Übersetzungen werden unter anderem gefördert von Traduki. Das ist ein europäisches Netzwerk, das Brücken zwischen den Sprachen baut, auch im Donauraum. Das Interview. Brücke und Grenze, das ist nicht nur die Donau, sondern das sind auch die Sprachen, die im Donauraum gesprochen werden. Wer sie beherrscht, für den sind sie Brücke, wer nicht, für den sind sie Hürde und Hindernis. Einer der Partner des Donaufokus-Themas der Leipziger Buchmesse 2026 ist Traduki. Traduki nennt sich selbst europäisches Netzwerk und möchte Südosteuropa und seine Literatur oder besser gesagt Literaturen dem deutschsprachigen Publikum und umgekehrt nahebringen. Dazu gehört auch der Donauraum. Ein multikultureller Raum, ein Raum der Religionen, aber eben auch der Sprachenvielfalt. Und wie der Name Traduki schon sagt, ist ein wichtiger Pfeiler der Arbeit die Übersetzungsförderung. Angelika Salvisberg ist Traduki-Direktorin. Hallo.
Hallo Stefan, ich freue mich auf diese Donau-Flaschenpost.
Ja, ich auch. Im Börsenblatt des deutschen Buchhandels, wo wir bei Sprachen sind, ist ja die Nummer 1 der übersetzten Sprachen Englisch. Südosteuropäische Sprachen, und darum geht es ja bei euch viel, sind so quasi unterhalb der Wahrnehmungsgrenze, werden in der Statistik gar nicht ausgewiesen. Also wie groß ist die Lücke, die Traduki füllt?
Zumindest kulturell fühlen wir da eine sehr große Lücke. Als das Projekt 2008 begonnen hat, Traduki gab es nicht so viele Übersetzungen aus den Sprachen Südosteuropas ins Deutsche, aber auch nicht unbedingt umgekehrt und schon gar nicht zwischen den Sprachen Südosteuropas. Eine Sprachrichtung, in der Haduki eben auch arbeitet. Also wir gehen davon aus, dass Übersetzung keine Einbahnstraße ist, noch nicht mal eine Zweibahnstraße, sondern eben eine Übersetzungstätigkeit mit sehr vielen Übersetzungsrichtungen. Und kulturell gesehen ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich über Literatur besser kennenlernt und dass man ja auch weiß, welche großartige Literatur vielleicht die Nachbarländer zu bieten haben. Und ich denke, im Laufe der Zeit konnte Traduki da die Lücke wohl nicht schließen, aber dazu beitragen, dass sie etwas kleiner wird.
Du hast es schon angesprochen, 2008 wurde Traduki gegründet, also nach den Jugoslawienkriegen der 1990er Jahre. Da haben ja einige Donauanrainer, nämlich Serbien und Kroatien, noch Krieg gegeneinander geführt. Nationalistische Sprachwissenschaftler vermeinten plötzlich Unterschiede im Serbo-Kroatischen zu entdecken. Daraus wurden dann Serbisch, Kroatisch, Bosnisch. Mittlerweile gibt es unter Linguisten in den früheren ex-jugoslawischen Staaten wieder den gegenläufigen Trend, also dass Gemeinsamkeiten wieder betont werden. Also ist Traduki auch ein Stück weit der Kitt, der die Scherben von damals wieder zusammenfügt?
Das wäre ein großer Anspruch, aber sagen wir so, wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen können, über Bücher, über Literatur, auch über Residenzen, damit, dass die Menschen eben jetzt wieder in Länder gehen oder Länder besuchen, zwischen denen früher Krieg herrschte, wenn all dies und eben insbesondere die Übersetzungen, also die Möglichkeit, die kulturelle Substanz des ehemaligen Kriegsgegners zu erkennen und wertschätzen zu können, wenn wir dazu etwas beitragen können, ja, würde ich uns gerne auch ein Stück weit als Kitt zwischen diesen Ländern sehen. Eine andere Bücher zu übersetzen, also zum Beispiel vom Serbischen ins Albanische oder vom Kroatischen ins Bosnische, tatsächlich sowas wie eine Vermittlungsaufgabe, die wir uns selbst gegeben haben, die wir auch gerne wahrnehmen.
Wer gehört denn nun zum Traduki-Netzwerk überhaupt dazu?
Traduki ist ein Netzwerk, das stetig gewachsen ist. Wir sind also gestartet eigentlich als ein Projekt der deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Da waren die auswärtigen Ämter der jeweiligen Länder dabei und auch das Goethe-Institut und Pro Helvetia aus der Schweiz. Kurz darauf ist Slowenien dazu gestoßen. Die fanden das Projekt interessant, hatten ein eigenes Buchzentrum, eine Buchagentur bereits gegründet mit ähnlichen Zielen, die sie verfolgten, also der Übersetzungsförderung, des kulturellen Austauschs. Und so nahm das Schiff langsam Fahrt auf, sodass auch andere Länder dazu stießen. Mittlerweile sind alle früheren jugoslawischen Staaten dabei. Darüber hinaus sind noch dabei Bulgarien, Albanien und Rumänien. Und auch im deutschsprachigen Bereich ist Traduki nochmal gewachsen, sodass auch Liechtenstein mittlerweile als viertes deutschsprachiges Land auch zu dem Netzwerk gehört.
Aber ein Donauanrainer fehlt in der Liste, Ungarn. Warum?
Ja, Ungarn fehlt als Land, nicht aber als Sprache bei Traduki. Insofern, als bei uns auch Länder Mitglied sind, die über eine ungarischsprachige Minderheit verfügen, wie zum Beispiel Serbien und Rumänien. Also die Bücher, die in diesem Kontext auf Ungarisch erscheinen, kommen sehr wohl in Frage für eine Übersetzung in, sei es ins Deutsche oder eine andere südosteuropäische Sprache. Das Land Ungarn ist bisher noch nicht Mitglied. Es ist so, dass Traduki im Grunde genommen auch da nachfrageorientiert sich entwickelt. Wir haben aktuell zum Beispiel eine Kontaktnahme aus Griechenland und haben eine aus Moldawien. Diese Länder interessieren sich für unsere Arbeit und mal sehen, ob vielleicht auch aus Ungarn irgendwann eine Anfrage kommt.
Lass uns mal in euren Showroom gleichsam schauen. Wen durften wir denn in deutscher Sprache dank Traduki schon kennenlernen?
Es sind ja immer Verlage, die sich für Autoren interessieren und bei uns dann eine Anfrage für Übersetzungsförderung machen. Also Tatarescu würde ich jetzt als Name hier ins Feld führen, Georgi Gospodinov auch. zumindest zu Beginn seiner Karriere. Mittlerweile läuft das auch ein bisschen von selbst. Und weitere Autoren, die bei uns so richtig auf der Landkarte natürlich angekommen sind, nicht zuletzt auch mit Unterstützung von Traduki, ist beispielsweise Miljenko Jergovic, dessen Bücher wir auch unterstützen konnten, und viele weitere Namen.
Ihr habt ja auch eigene Projekte, wie zum Beispiel auch Podcasts, wo ihr Autoren auch vorstellt, in der Audiospur zum Beispiel. Da gibt es ja einen regelmäßigen Podcast mit sehr interessanten Interviews auch mit neuen Autoren, Autorinnen. Aber ihr fördert ja zum Beispiel auch Residenzen, also dass Autoren, Autorinnen irgendwo sein können, um an ihren Werken zu arbeiten. Also das ist ja auch Teil eures Programms.
Ja, das ist sogar ein sehr bedeutender Teil, gerade in dem Sinne eben, dass wir denken, dass es wichtig ist, dass die Autoren eben reisen können und die Länder auch, in die sie allenfalls, oder die Sprachen, in die sie übersetzt werden, auch kennenlernen können. Also wir haben richtiggehend ein Netz von Partnern, die Residenzen für Traduki ausrichten. Also man kann wirklich mit dem Traduki-Netzwerk nicht nur übersetzerisch reisen, sondern tatsächlich auch physisch reisen, wenn man das möchte.
Eine weitere Förderung ist ja die von Teilnahmen an Buchmessen, wie zum Beispiel der Leipziger Buchmesse. Wen können wir denn da erwarten dank eurer Hilfe?
Wir werden Slobodan Schneider präsent haben, der ein großes Buch vorstellen wird, endlich wieder ein Buch vorstellen wird, das auf Deutsch erscheint, wieder beim Schollnai Verlag. Und wir werden ihn mit einem anderen kroatischen Autor, mit Marco Gregor, vorstellen, den man hierzulande noch nicht so kennt, der aber in Kroatien eine ganz große Nummer ist. Wir haben aber auch beispielsweise zwei interessante Frauenstimmen, die wir gerne vorstellen möchten. Da ist zum einen Maja Iskra und zum anderen Ina Katharina Hale, deren neue Bücher auch auf Deutsch übersetzt sind und die wir vorstellen möchten. Nebst literarischen Programmen haben wir auch thematische Diskussionen angesetzt. Und es liegt natürlich nahe, dass wir auch die Situation in Serbien mit einschlägig kenntnisreichen Experten diskutieren und vorstellen.
Du sprichst die Proteste an, die seit über einem Jahr laufen in Serbien, nachdem ein Bahnhofsvordach in Novi Sad zusammengebrochen war. Es gab dort Tote und seitdem gibt es Proteste in Serbien. Unterm Strich, was würdest du denn sagen, was sind die Themen, die die Autoren, Autorinnen des Donauraums bewegen und wen sollten wir da auf jeden Fall auf dem Zettel haben?
Ich denke mal, viele Länder, die bei Traduki, oder Autoren aus Ländern, die bei Traduki Mitglied sind, haben natürlich das Kriegsthema immer noch sehr präsent. Das sind teilweise Autoren, die das noch selber erlebt haben, die darüber schreiben, aber auch solche, die über die Bewältigung dieser teilweise traumatischen Familiengeschichten schreiben. Auch viele verbindet Geschichten, sozusagen Familiengeschichten, die mit Migration zu tun haben, natürlich, so dass viele auch eine Migrations- und Immigrationsgeschichte zu erzählen haben. Nicht wenige möchten auch zunehmend zeigen, dass sie eben noch andere Geschichten zu erzählen haben, die jetzt nicht direkt mit dem Krieg sich befassen oder mit den Kriegen sich befassen. Nichtsdestotrotz sind es so starke Einschnitte gewesen, dass auch zweite und dritte Generationen dieses Kriegsthema und alles, was sich damit verbindet, nach wie vor in ihren Erzählungen eine starke Rolle spielt.
Vielen Dank. Angelika Salvisberg, Direktorin von Traduki, war das. Danube Books Verleger Thomas Zehnder hat schon das slowakische Literaturzentrum genannt, das ihn mit Ideen und Tipps versorgt. Sie sind also Lotsen und auch Brückenbauer. Lucia Galdikova vom slowakischen Literaturzentrum habe ich in Wien getroffen und sie nach aktuellen Trends und Buchtipps aus der Slowakei gefragt. Buchempfehlungen. Bei mir ist Lucia Galdikova vom slowakischen Literaturzentrum. slowakische Literatur. Man kennt so ein paar Namen, Pavol Rankov, der Donaukrieg zum Beispiel oder jetzt hochgelobt Nikol Hochholzerova, eine Lolita-Geschichte, also ganz junges Mädchen, minderjähriges Mädchen und ihre Liebe zu einem Lehrer. Das sind zwei Bücher, die mir im Moment so einfallen. Aus der Slowakei natürlich Michał Dvorecký, kennen wir alle. Aber wenn Sie so mal auf die aktuelle Literaturszene schauen in der Slowakei, was würden Sie sagen, was sind so die Namen und was sind die Themen? Was bewegt slowakische Autorinnen und Autoren?
Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so viele Autoren, Autorinnen, die sehr spannend sind und die Themen ist auch sehr breit. Also es kommt auch viel autobiografisches, autofiktives Erzählen. Da könnte man zum Beispiel Ivana Gibova und ihr Buch Babička Großmutter nennen. Die hat letztes Jahr den Anasov Litera Preis gewonnen oder diesjährige Preisträgerin von Anasov Litera Alexandra Salmela mit ihrem Buch 56 Chi 56. Also es geht viel um Frauenthemen. Wir haben eine sehr wichtige Generation von Autorinnen, die eigene Stimme haben. Und dann gibt es zum Beispiel das Buch von Marek Vadas, Sechs Fremde. Marek Vadas bearbeitet ein tragisches Ereignis in der Geschichte in der Slowakei. Es geht um ein Pogrom an Roma-Bevölkerung in einem Dorf in der Westslowakei im 1928. Und dieses Ereignis ist ganz in Vergessenheit geraten. Und er hat das bearbeitet, womit er sich auch mit Themen wie Schuld und Verantwortung beschäftigt. Im Frühling erscheint das Buch von Michal Talo, Všetko je v poriadku, všade je láska, also alles ist in Ordnung, Liebe ist überall. Das sind Erzählungen über Liebe, über die Beziehungen, die sehr junges Publikum auch ansprechen können. Und er hat sehr spannenden eigenen Stil entwickelt. Er ist ursprünglich Poet und jetzt ist sein erstes Prosawerk. Dann erscheint Lukas Cabala mit seinem Buch Erinnerst du dich an Trenčín? Und das ist der letzte Teil von der sogenannten Trenčín-Trilogie. Und das ist sehr besonders, weil dieser Autor kommt von dieser Stadt und er hat ein Antiquariat da und ist sehr in der Bücherwelt total drinnen. Und da kommen so schöne Faktoren zusammen, auch für die deutsche Veröffentlichung, weil Trenčín wird europäisches Kulturhauptstadt sein und der Autor wurde auch für den Europäischen Literaturpreis nominiert.
Stichwort Frauen aus der Slowakei. Mir fallen auf Anhieb zwei Frauen ein, die aus der Slowakei stammen, aber in Österreich leben. Didi Drobna, Ostblockherz, und Susanne Gregor. Susanna Gregorova eigentlich aus Žilina, mit Halbe Leben jetzt auch als Theaterstück auf die Bühne gebracht, die diesen Sprung über die Donau sozusagen thematisieren. Susanne Gregor, die von einer 24-Stunden-Pflegerin erzählt, die eigentlich eine oberösterreichische Familie managt und darüber ihre eigene Familie zu Hause in der Slowakei vernachlässigt, die ihr zu entgleiten droht. Und Didi Drobna beschreibt das Ankommen, also sozusagen die Migrantenperspektive. Ist das auch in der Slowakei selbst ein Thema oder ist das für den österreichischen oder deutschsprachigen Buchmarkt geschrieben?
Ja, das ist nicht nur für den österreichischen oder deutschen Buchmarkt geschrieben, weil Susanne Gregor gibt es jetzt inzwischen zwei Bücher auf Slowakisch, auch Halbe Leben haben wir und das vorherige Buch auch. Und Didi Drobna wird jetzt ein Auszug von ihrem Buch Ostblockherz in einem Magazin in der Slowakei Verzia veröffentlicht, welches sich dann übersetzten Literatur widmet und der Fokus ist auf österreichische Literatur.
Ein Autor, Michał Dvorecký, hat ja einen anderen Weg gewählt. Er schreibt jetzt auch an einem neuen Buch, diesmal ein Sachbuch, wie er wieder sozusagen Dissident wurde. Er erscheint in einem deutschen Verlag. Welche Rolle spielt er in der slowakischen Literaturszene heute?
Außer seinem eigenen Schreiben ist er eine sehr wichtige Persönlichkeit als Vermittler. Also indem er hat auch im Goethe-Institut gearbeitet und er hat immer die Kulturszene in der Slowakei mit der in Deutschland oder in Österreich verbunden. Er ist immer tätig, auch bei Veranstaltungen als Moderator, als Dolmetscher und eben Kulturvermittler. Und er hat diese wunderbare Eigenschaft, dass er die Leute verbinden kann. Und das hilft der Kultur auch von einem kleinen Land wahrscheinlich ein bisschen präsenter zu werden, auch im Ausland.
Herzlichen Dank. Der angesprochene Lukas Czabala wird auf der Donaubühne in Halle 4 übrigens mit seiner Übersetzerin Stefanie Bose sein. Sie wird Stadtschreiberin in der slowakischen Kulturhauptstadt 2026. Das ist Trenčín. Außerdem hat zugesagt Michal Chvorecký. Sein Buch Dissident erscheint bei Tropen. So, ich hoffe, einige Brücken über die Donau gebaut zu haben. In der nächsten Episode geht es um den zweiten Donauschwerpunkt des Leipziger Donauprogramms. Das ist der mit den 3K, also Kulturen, Konflikte, Kräfte, Identität im Wandel. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe der Donauflaschenpost. Die gibt es Anfang Februar. Ich bin Stefan Oschwart, Host der Donauflaschenpost und Kurator des Donauprogramms der Leipziger Buchmesse 2026. Donau unter Strom und zwischen Welten. Ciao. Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026. Donau unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.